Ich lese den Predigttext, der steht heute in Nehemia 5 und sind die Verse 14 bis 19. Ich selbst verzichtete für mich und meine Verwandtschaft von Anfang an auf die Unterhaltskosten, die mir als Statthalter der Provinz Juda zustanden, die ganzen 12 Jahre lang, vom 20. bis zum 32. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Frühere Statthalter hatten dem Volk schwere Lasten auferlegt. Sie verlangten von ihm nicht nur Brot und Wein, sondern täglich auch noch 40 Silberstücke für ihren Unterhalt. Auch ihre Leute unterdrückten das Volk. Weil ich Gott ernst nahm, tat ich dies alles nicht. Meine ganze Kraft habe ich für den Bau der Mauer eingesetzt und auch meine Leute haben bei der Arbeit mitgeholfen. Keiner von uns hat Grundbesitz erworben. 150 Beamte der jüdischen Bezirksverwaltung hatte ich ständig zu verpflegen. Dazu die Gäste, die von den umliegenden Völkern zu uns kamen. Täglich wurden ein Rind, 6 ausgesuchte Schafe und dazu Geflügel zubereitet. Alle 10 Tage wurden die verschiedensten Weine in großen Mengen angeliefert. Trotzdem habe ich die Unterhaltskosten, die mir als Statthalter zustanden, nicht in Anspruch genommen, denn das Volk war durch die Bauarbeiten schon mehr als genug belastet. Denk doch an mich, mein Gott, und lass mir zugutekommen, was ich für dieses Volk getan habe.
Ich benutze seit einiger Zeit die Wunderlist, eine App, ein Programm, das der Christian mitentwickelt und das mir dabei hilft, meine To-Dos zu strukturieren, mich besser zu organisieren, ein Hilfsmittel, mit dem ich besser überblicke, was ich zu tun habe. Mit dem Effekt, dass ich mich immer mehr in meinem Alltag auf diese App verlasse, und dass ich immer häufiger dieser App abends genehmige, mir zu sagen, ob ich mich gut fühlen darf oder ob ich mich schlecht fühlen darf. Ob ich viel von meiner Liste abgearbeitet habe oder ob ich wenig abgearbeitet habe. Nehemias Wunderlist sieht ganz anders aus. Wir haben Einblick bekommen in seine Tagebucheinträge. Und seine Wunderlist ist keine Aufzählung davon, was er zu tun hat, sondern eine Aufzählung dessen, was Gott getan hat. Ein ganz anderer Fokus bei ihm. Bis zu einem gewissen Punkt können sich Leute natürlich besser auf mich verlassen, je mehr ich mich auf diese App verlasse. Und wenn ich die effektiv einsetze, dann schaffe ich mehr und dann funktioniert das besser. Aber irgendwo hat das eine Grenze, weil ich einfach nicht mehr schaffen kann. Und je mehr Zeit ich dann mit meinem Smartphone oder mit dieser App verbringe, desto weniger Zeit bleibt mir für persönliche Beziehungen. Bei Nehemias Tagebucheinträgen sehen wir, je mehr er sich auf Gott verlässt, desto mehr schafft er. Und je mehr er schafft und je mehr er sich auf Gott verlässt, desto mehr Platz bekommen andere Menschen. Desto mehr investiert er sich in Beziehungen zu anderen. Und ich möchte dich fragen, wie ist das bei dir? Wie organisierst du deine To-Dos? Realisierst du Dinge, auf die du ganz offensichtlich in deinem Alltag überhaupt keinen Einfluss hast? Könnte Gott was damit zu tun haben? Nehemia bringt die Dinge zusammen. Weil ich mich auf Gott verlassen habe, weil ich Gott ernst nahm, ist in der Mitte dieses Textes, tat ich das alles nicht. Hat sich meine To-Do-Liste verändert. Weil ich mich auf Gott verlassen habe, hat sich meine To-Do-Liste verändert. Wie sah das aus, dass er sich auf Gott verlassen hat? Und was hat er deswegen alles nicht getan oder doch getan? Er hat sich auf Gott verlassen, der ihm nach 140 Jahren Zerstörung eine neue Sicht von dieser verzweifelten Situation von Jerusalem geschenkt hat. Er hat durch das Vertrauensverhältnis zu Gott zugelassen, dass Gott zu seinem Herzen sprechen durfte und dass er den Anweisungen Gottes gefolgt ist. Er ist losgegangen in diesem Vertrauen, um in Jerusalem einiges zu verändern. Er hat dafür seinen sicheren Job aufgegeben. Er hat einen Job übernommen, für den er nicht ausgebildet war. Er hat seinen alten Arbeitgeber, den König von Persien, nach Unterstützung, zuerst nach Freistellung und dann nach Unterstützung gefragt. Und er hat sie bekommen. Sein Vertrauen auf Gott hat ihm dabei geholfen, diese große Vision des Wiederaufbaus der Stadtmauer von Jerusalem anzugehen, dafür Leute zur Mitarbeit zu motivieren, sich frustrieren zu lassen, Kritik einzustecken, ständig mit Gegnern konfrontiert zu sein, die ihn davon abbringen wollten, auch Kritik zu äußern, berechtigte Kritik, aufzubauen und zu verteidigen und immer wieder Menschen zu motivieren, nicht auf die Umstände, sondern auf Gott zu gucken. Und sein Vertrauen auf Gott hat ihn sicher gemacht in der Überzeugung, dass keine Umstände und keine Feinde von außen Gottes Projekte jemals stoppen werden. Niemals. Und in diese Beziehung zu Gott wollte Nehemia durch das, was er gesagt hat und durch das, wie er gelebt hat, Leute mit hineinnehmen, Vorbild sein. Was hat er aufgrund dieser Beziehung zu Gott alles nicht gemacht? Er hat 12 Jahre lang für sich und für seine Familie auf Gehaltszahlungen verzichtet, auf Unterhaltszahlungen, die ihm eigentlich als Statthalter zugestanden hätten. Er hat sich bewusst anders verhalten als seine Vorgänger. Die haben sich das gute Recht, was sie hatten, sich ihren Job gut bezahlen zu lassen, haben das voll ausgeschöpft und damit das Volk aber finanziell schwer belastet. Und Nehemia sagt, ja, kann man so machen, aber nicht alles, was legal ist, ist auch gut. Er hat auch dafür gesorgt, dass seine Leute das Volk nicht zusätzlich unter Druck gesetzt haben, unterdrückt haben. Also, er hat auf Steuereinnahmen, auf sein gutes Recht, auf ein hohes Einkommen, auf Bequemlichkeit und auf persönlichen Grundbesitz verzichtet. Das alles habe ich, weil ich auf Gott vertraut habe, nicht gehabt und nicht getan. Warum? Weil er sich als Leiter an seine eigenen Worte, die wir uns letztes Mal angeguckt haben, gehalten hat. Und letztes Mal haben wir sehr deutlich gesehen, dass er seinem Volk gesagt hat, die Absicht allein bewegt gar nichts. Eine gute Absicht alleine löst gar nichts aus. Aber aus der Begegnung, aus dem Vertrauen auf den lebendigen Gott, kommen hier ganz praktische Konsequenzen. Abhängigkeit von Gott macht unabhängig von Menschen. Abhängigkeit von Gott macht unabhängig von Geld. Abhängigkeit von Gott macht unabhängig von Zahlungen, macht auch ein Stück weit unabhängig von einer ungesunden Aufmerksamkeit, die ich brauche, macht auch unabhängig von ständigem Feedback, was ich bekommen muss. Und Nehemia erlebt das ganz praktisch und ganz real, dass seine Beziehung zu Gott ihm eine Sicherheit gibt, die er sonst nirgends gefunden hat. Mitten in all den Unsicherheiten, in den Konflikten, in den ständigen Angriffen, in dem Gemurre des Volkes, in der Ablehnung, in dem Stress, in der vielen Arbeit, gibt ihm die Beziehung zu Gott Sicherheit. Und die Folge von dieser Abhängigkeit von Gott ist, dass Nehemia sensibel wird für die Menschen um ihn herum und für die Situation der Menschen um ihn herum. Und wir sehen sehr konkret, Abhängigkeit von Gott macht großzügig und macht gastfreundlich. Sie macht frei. Und das wollte Nehemia weitergeben an sein Volk. Sie macht Nehemia frei von der Bestrebung, immer mehr besitzen zu wollen, von Sicherheitsdenken. Sie macht Nehemia frei davon, unbedingt alle seine Rechte auch auszunutzen. Sie macht ihn frei von der Einstellung, alles für sich behalten zu wollen. Sie befreit ihn auch davon, seine Position als Statthalter mit einer Autorität und mit einer Macht auszunutzen. Ganz im Gegenteil, er setzt sich für Gottes Projekt ein, er legt selbst Hand an. Er delegiert nicht nur, er packt selbst mit an. Und neben der ganzen Arbeit an der Mauer, die sie aufbauen, um der Stadt wieder Sicherheit zu geben, lesen wir in dem Text, er versorgt täglich 150 Beamte und die vielen Gäste aus dem Ausland, die er wahrscheinlich in seinem Haus immer zu Besuch hatte. Und dafür schlachtete er täglich ein Rind, 6 ausgesuchte Schafe und Geflügel. Und alle 10 Tage kam eine große Weinlieferung. Und ich schätze, wenn ich das lese, nicht mit den schlechtesten Weinen. Und das alles zahlt er aus eigener Tasche. 12 Jahre lang. Jeden Tag. Das ist doch unglaublich. Der redet nicht nur, der tut auch was. Ich weiß nicht, ob in deinem Leben Vorbilder irgendeine Rolle spielen, ob es Vorbilder gibt, denen du nacheiferst. Für mich ist Nehemia ein Vorbild. Er ist ein vorbildlicher Leiter, von dem ich viel lernen kann und ein Mann, der andere geprägt hat. Und wisst ihr, was mein natürlicher Impuls ist, wenn ich das lese? Ich mache mir eine neue Liste. Und in dieser Liste steht dann, mach es wie Nehemia. Schreib Tagebuch, leite, motiviere, begeister für die Vision, lerne besser mit Konflikten umzugehen, verbring mehr Zeit mit Gott, damit dich deine Beziehung zu ihm mehr beeinflusst und du mehr Einfluss ausüben kannst. Vertraue Gott mehr, überprüfe Gottes Berufung in deinem Leben, geh Konflikten nicht ständig aus dem Weg, schreib einen Plan, mach mehr Listen. Und dann merke ich, mich motiviert Nehemia. Und mich motiviert meine neue Liste, die ich angelegt habe, bis es Abend wird und ich sehe, scheiße, die Liste ist länger geworden und nicht kürzer und ich bin frustriert. Und ich stehe am nächsten Morgen früher auf und diszipliniere mich noch mehr und versuche noch mehr zu arbeiten und noch effektiver zu werden. Und dann irgendwann schlägt das Ganze um und ich habe mir überlegt, vielleicht ist das genau der Grund, warum du und viele Menschen mit Glauben und mit Religion nichts anfangen können oder nichts anfangen wollen. Und sich zu Recht fragen, was bitte ist an dieser irrsinnigen Quälerei die gute Nachricht? Warum soll ich an Gott glauben, um noch mehr Stress zu haben? Warum soll ich Gott vertrauen, um noch mehr machen zu müssen? Ich komme ja so schon fast nicht rum. Solche Vorbilder braucht kein Mensch. Und ich glaube und ich befürchte, dass es bei manchen Menschen, vielleicht auch bei jemandem von euch oder bei einigen von euch so ist, bei mir ist es so gewesen und ist es teilweise immer noch so, dass es das ist, was ich unter geistlichem Leben verstehe. Und dass es häufig auch das ist, was mich am geistlichen Leben irgendwie nervt. Das eine Extrem ist, es scheint irgendwie furchtbar anstrengend zu sein und es scheint unglaublich lange Listen und Ansprüche zu geben, die abgearbeitet werden müssen oder einzuhalten sind und Gott und oder die Kirche scheinen unheimlich viel zu fordern, aber falls es einen Gott gibt und das alles wahr ist, dann will ich natürlich, dass er gut über mich denkt. Also versuche ich da mitzumachen, dass er gute Gedanken über mich hat und strenge mich an, solange ich kann und solange es eben irgendwie geht. Das ist das eine, die eine Reaktion. Die andere Reaktion ist, ich wähle ein ganz anderes Extrem und sage, mit dem allen will ich überhaupt nichts zu tun haben. Das lasse ich überhaupt nicht an mich ran und ich werfe das über Bord. Und ich glaube, diese beiden Extrempositionen und Extremansichten entstehen immer, wenn der letzte Vers dieses Abschnitts, Vers 19, vom Ende dieses Abschnitts in das Zentrum rutscht. Wenn dieser letzte Vers, denk doch an mich, mein Gott, und lass mir zugutekommen, was ich für dieses Volk und für dich getan habe, ins Zentrum rutscht und das dann entweder arrogant klingt, was ich getan habe, oder völlig frustriert, denk doch an mich, was ich alles getan habe und wie schwer das alles ist. Ich weiß nicht, wie du deine Beziehung zu Gott beschreiben würdest, ob es die überhaupt gibt, ob du mit ihm unterwegs bist oder nicht. Mir kommen solche Gedanken bekannt vor und deswegen möchte ich mich und falls dich das auch betrifft, dich auch daran erinnern, dass es zwischen diesen Extremen eine dritte Option gibt. Vers 19 ist das Ende dieses Abschnitts und nicht der Anfang. Alles, was Nehemia getan und alles, was Nehemia gelassen hat, ist nicht der Anfang oder die Voraussetzung für seine Beziehung zu Gott, sondern eine Folge davon. Er tut etwas für Gott, weil er weiß, dass die Beziehung zu Gott nicht davon abhängig ist, was er tut, sondern davon, was Gott getan hat. Und deswegen sagt er hier sehr deutlich, weil ich Gott ernst genommen habe, tat ich dies alles nicht und anderes habe ich getan. Zuerst ist die Beziehung zu Gott. Sobald sich daran irgendetwas umdreht, macht Glaube keinen Sinn, sondern wird zu einer Religion, in der es darum geht, Listen abzuarbeiten oder Standards zu erfüllen, weil der Fokus nicht mehr auf der Beziehung liegt, sondern auf den To-Dos. Und Nehemia sagt, nein, es gibt einen Gott, er lebt und die gütige Hand des lebendigen Gottes ist über unserem Leben und er wird uns Erfolg schenken. Und weil ich ihm vertraue, folgt daraus einiges. Seine Beziehung zu Gott hat einen echten Unterschied gemacht und deswegen ist hier gar nicht die Frage, ob, sondern welche Auswirkungen deine Beziehung zu Gott auf dein Leben hat. Keine Beziehung zu Gott hat Folgen, Konsequenzen. Eine Beziehung zu Gott hat Folgen, Konsequenzen, wahrscheinlich andere. Eine oberflächliche Beziehung zu Gott hat andere Folgen und Konsequenzen als eine intensive Beziehung. Eine gute Beziehung zu Gott hat andere Folgen als eine schlechte Beziehung zu Gott. Und ich möchte gerne drei Bereiche mit euch anschauen, die sich durch eine Beziehung zu Gott verändern. Erstens, die Beziehung zu Gott beeinflusst unsere Wahrnehmung. Zweitens, die Beziehung zu Gott beeinflusst unser Engagement. Und drittens, die Beziehung zu Gott beeinflusst unsere Beziehungen. Entschuldigung, damit wir diese drei Bereiche richtig einordnen, einsortieren können, ist es gut, ein paar grundsätzliche Sachen zu verstehen. Und da würde ich euch gerne noch zwei vorher sagen. Erstens, der Gott, von dem wir heute reden, der Gott, den ihr bei mittendrin hoffentlich besser kennenlernen könnt, ist der gleiche Gott wie der Gott Nehemias. Nichts hat sich an ihm geändert. Nichts. Das Zweite, Nehemia ist mit seinem Leben für viele Menschen ein großes geistliches Vorbild geworden. Aber er ist noch mehr. Nehemia ist ein Modell, ein unvollkommenes Bild, ein Hinweis auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, der 455 Jahre nach ihm auf der Erde gelebt hat. Und Nehemia kannte das Wort Gottes und er kannte die vielen Hinweise im Alten Testament, in den Schriften, die vielen Voraussagen, die vielen Prophetien auf den neuen König, auf den Messias, auf den Retter, auf den Erlöser, auf den Gesalbten. Und wie alle anderen Juden, die Gott vertraut haben, hat er auf den gewartet. Und so wie Jerusalem und der Wiederaufbau dieser unperfekten Stadt von damals ein unperfektes Modell, ein Hinweis auf das neue, auf das ewige Jerusalem ist, so ist Nehemia als Mensch ein Hinweis, ein unperfektes Bild, aber von Gott benutztes Bild auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Retter und Erlöser. Gott hat Nehemia berufen, damit der mit seinem Leben auf Jesus Christus hinweist, der mehr für uns sein möchte als ein Vorbild. Und wir können auch zu solchen Modellen, zu solchen Appetithappen, zu solchen Lustmachern werden. Die Beziehung zu Gott beeinflusst unsere Wahrnehmung. Bei Nehemia ist einiges passiert in der Zeit, in der wir jetzt ihn angeguckt haben. Er ist von einem No-Name zu einem politischen Leiter, zum Statthalter der Provinz Juda geworden und konnte 12 Jahre auf sein Gehalt verzichten. Das spricht dafür, dass er sehr wohlhabend war und dass er wahrscheinlich eine sehr, sehr großzügige Unterstützung von seinem ehemaligen Arbeitgeber, der ihn freigestellt hat, mitbekommen hat, um seine Aufgabe zu tun. Und weil Nehemia Gott ernst genommen hat, wurde er sensibel für die Umstände, in die Gott ihn berufen hat. Überlegt euch das mal, wenn er als Leiter dieser Provinz 10 oder 20% weniger Einkommen verlangt hätte als seine Vorgänger, hätte er schon ein politischer Held sein können. Aber nein, er verzichtet freiwillig zum Wohl der Menschen und zum Wohl der Stadt komplett auf alle Einkünfte und damit auf seine Rechte, die er hatte. Er ist ein Vorbild, ein Modell für Jesus, von dem Paulus im Neuen Testament in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt: Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam Gott gegenüber nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name: Herr, König, Retter, Erlöser, Messias. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Nehemia verzichtet auf seine Rechte als Statthalter, um sein Volk nicht unnötig zu belasten. Jesus verzichtet auf seine Rechte als Gott, als Schöpfer der Welt. Er blieb nicht in den perfekten Umständen, blieb nicht auf dem Thron. Er wurde Mensch, um uns Menschen zu entlasten. Entlasten, die Last nehmen von Schuld. Entlasten, die Last nehmen von Frust. Entlasten, befreien von Druck, auch von dem Druck, Jesus als Vorbild sich zu nehmen und so leben zu wollen wie er und nach spätestens 10 Minuten zu scheitern. Jesus bringt nicht nur eine neue Moral, sondern will unser Leben komplett verändern und neu machen. Nehemia ist ein Vorbild. Jesus ist der Erlöser. Und deswegen werden sich auch nicht einmal vor Nehemia alle Knie beugen als Vorbild und auch sonst vor keinem Vorbild, nicht vor Mutter Teresa. Wir könnten die tollsten moralischen und ethischen Vorbilder nehmen, die tollsten Menschen, sondern vor Jesus. Weil er uns mit seinem Tod und seiner Auferstehung von Moralismus, also von dem Anspruch, durch Einhalten von Regeln uns selbst irgendwie zu retten, befreit hat. Der Kernpunkt des christlichen Glaubens besteht nicht darin, besser zu werden. Der Kernpunkt des christlichen Glaubens besteht nicht darin, besser zu werden. Der Kernpunkt besteht darin, zu verstehen, dass uns der Tod von Jesus Christus irgendwie mit Gott versöhnt hat und uns damit die Möglichkeit für einen kompletten Neubeginn gegeben hat. Es geht nicht um ein bisschen besser werden. Es geht um einen Neubeginn. Und das bringt Freiheit. Freiheit, auf Dinge zu verzichten, die zwar erlaubt, aber trotzdem für die Allgemeinheit nicht gut sind. Oder für unsere Stadt oder für uns selbst. So wie das bei Nehemia war. Ich habe versucht, einige Beispiele zu konstruieren, aber wahrscheinlich sind die bei euch ganz anders. Ich dachte natürlich, wenn ich in der Bahn sitze, ist doch mein gutes Recht, es ist doch erlaubt, meinen Platz hier zu haben, den ich habe. Aber vielleicht gibt es noch jemanden, der den Platz nötiger bräuchte als ich. Es ist legal, aber es ist nicht das Beste oder nicht unbedingt gut. Es ist doch erlaubt, mein Gehalt komplett zu behalten. Ich habe doch schließlich dafür gearbeitet. Das steht mir doch zu. Das ist doch mein gutes Recht. Aber vielleicht könnte ich mit großzügigem Abgeben und mit Spenden viel mehr bewegen. Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut oder das Beste. Wonach richten wir uns? Wonach richtest du dich? Um was geht es? Um wen geht es? Um unseren eigenen Vorteil? Jesus als Vorbild wird uns dazu bringen, zu versuchen, das Richtige zu tun. Jesus als Erlöser ermöglicht es uns, nicht zu verzweifeln, obwohl wir ständig das Falsche tun. Und er hilft uns dabei, Dinge zu tun, die wir normalerweise von uns aus nicht machen würden. Kennst du die Nöte der Menschen um dich herum? Kennst du die Menschen um dich herum? Das Zweite, die Beziehung zu Gott beeinflusst unser Engagement. Nehemia hat für seine Aufgabe viel investiert. Er hätte delegieren können, aber er hat sich selbst engagiert und hat mit angepackt. Meine ganze Kraft habe ich für den Bau der Mauer, für Gottes Projekt eingesetzt, schreibt er. Und manchmal ist es schon mühsam, an Gottes Projekten beteiligt zu sein. Manchmal fühlt sich das mühsam an. Manchmal kann das ganz schön was kosten, sich nach Gottes Willen zu richten. Wenn ich bei der Wahrheit bleibe, obwohl ich mit einer kleinen Lüge von der Versicherung viel mehr bekommen würde, das kann was kosten. Wenn ich morgens aufstehe, um mich zu engagieren, obwohl ich eigentlich noch hätte länger schlafen können, das kostet manchmal was. Wenn ich ehrenamtlich in der Kirche mitarbeite, obwohl ich in dieser Zeit irgendwo anders was verdienen könnte, das kostet manchmal was. Nehemia ist mit seinem Engagement ein geistliches Vorbild, aber auch wieder ein Modell für Jesus. Sein Gehorsam, Jesu Gehorsam Gott gegenüber und sein Tod waren Engagement für dich und für mich. Er hätte es definitiv bequemer haben können. Er hat sich behandeln lassen wie ein Sklave, wie ein Verbrecher, damit du und ich Söhne und Töchter Gottes werden können. Das war sein Engagement für uns. Wenn wir Jesus als Vorbild haben, wird er uns dazu motivieren, darüber zu staunen, wie andere sich engagieren. Wenn wir Jesus als Retter kennengelernt haben, wird er uns dabei helfen, uns für Gehorsam ihm gegenüber zu entscheiden, auch wenn es vielleicht der mühsamere Weg ist, weil wir erkannt haben, was es für uns bedeutet, dass er den Weg bis zum Ende gegangen ist. Gott belohnt Treue. Das Dritte, die Beziehung zu Gott beeinflusst unsere Beziehungen. Nehemia hatte ein großes Haus und er musste auch einen großen Tisch gehabt haben, oder die Leute waren unheimlich klein, wenn er jeden Tag 150 Leute zusammengebracht hat und noch viele Gäste. Er hatte eine große Verantwortung und dafür wurden jeden Tag so eine große Menge Fleisch gebraucht und geschlachtet, ein Rind, 6 Schafe und Geflügel. Alle 10 Tage eine große Lieferung mit Weinen, 12 Jahre lang. Man kann nicht 12 Jahre lang jeden Abend zusammen essen, ohne tiefe Beziehungen miteinander einzugehen. Jeden Abend. Nehemia war also eine seltene Kombination. Er war sehr wohlhabend und gleichzeitig sehr großzügig. Er hat sich gegen einen immer weiter anwachsenden persönlichen Besitz entschieden und für einen immer größer anwachsenden Gehorsam. Er wusste, um was es wirklich geht und was wirklich zählt, wenn es hart auf hart kommt, und hat die Prioritäten entsprechend gesetzt. Ein geistliches Vorbild und ein Modell für Jesus, der nicht nur von seinem Besitz weggegeben hat, sondern der sich selbst hingegeben hat. Für uns. Jesus hat nicht festgehalten an dem, was er hatte. Hier auf der Erde hatte er gar nichts. Alles war geliehen. Selbst das Kreuz, an dem er gestorben ist, gehörte ihm nicht. Aber er war gehorsam bis zum Tod. Er wurde ein Mensch wie andere Menschen. Bei Jesus gibt es nicht nur Rinder und Schafe und Geflügel, um satt zu werden. Er hat seinen eigenen Körper hingegeben, um den Lebenshunger aller Menschen zu stillen. Er hat nicht alle 10 Tage eine Lieferung Wein für uns parat, sondern mit seinem Blut, woran wir uns erinnern, wenn wir Wein oder Saft beim Abendmahl trinken. Das ist dafür da, um die Schuld aller Menschen wegzunehmen und das zu ermöglichen, Vergebung zu ermöglichen. Gastfreundschaft und Großzügigkeit sind mehr als nette Gesten. Sie sind gelebtes, konkretes Evangelium, weil sie Gottes Wesen zeigen. Leute zu Hause willkommen heißen, Menschen im eigenen Leben willkommen heißen, essen, Freunde werden. Bei Nehemia gab es dafür 2 Gründe. Der erste war, er liebte Gott, und das zweite war, er liebte Menschen. Und diese beiden Dinge lassen sich nicht auseinanderreißen. Nehemia tut hier etwas, was Jesus später einem Mann antwortet, der ihn fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus antwortet, du weißt, was steht in der Schrift? Und er antwortet, liebe Gott und liebe deine Mitmenschen, liebe deine Nächsten. Und der Mensch merkt, ich kann das nicht halten. Ich kann das von mir aus nicht erreichen. Jesus als Vorbild bringt uns vielleicht dazu, dass wir ihm gehorchen, weil wir das ewige Leben haben wollen und Schiss haben vor der Alternative. Jesus als Retter und Erlöser zu vertrauen, beinhaltet das Eingeständnis, ich kann diese Standards von mir aus niemals erreichen. Aber ich vertraue Jesus, der sie für mich an meiner Stelle erreicht hat, um mich mit Gott zu versöhnen. Vorbilder können motivieren und herausfordern oder frustrieren und überfordern. Und das kommt auf mich an. Ein Retter fragt nicht danach, welche Voraussetzungen ich mitbringe. Er handelt. Und je schlimmer es um mich steht, desto motivierter ist er. Wir haben Jesus als Retter nötig. Seit die ersten Menschen, seit Adam und Eva, sich für ein Essen ohne Gott entschieden haben, für den Apfel, Mahlzeit mit dem Satan. Wir brauchen Jesus als Brot des Lebens, was unseren Hunger stillt. Und das will er für uns sein. Als Jesus gelebt hat, hat er die meiste Zeit in seinem Leben mit Leuten verbracht, in Gemeinschaft und beim Essen, als Ausdruck seiner Großzügigkeit und seiner Gastfreundschaft. Eine meiner Lieblingsstellen ist, als Jesus sich zum ersten Mal mit seinen Jüngern trifft, nachdem er auferstanden ist. Wo trifft er sich? Am Grill, am Strand. Genial. Und die intensivste Form der Gastfreundschaft und der Großzügigkeit hatten die Freunde von Jesus mit ihm beim Abendmahl. Dort hat Jesus sich ihnen als Retter vorgestellt, der mit seinem Sterben und mit seinem Leib und seinem Sterben und seinem Blut für Vergebung sorgt. Und dort haben sie gehört, geht hin und handelt genauso, wie ich es getan habe. Und aus der Beziehung heraus ist das kein To-Do, was uns irgendwie Druck macht, sondern es ist eine Folge der persönlichen Beziehung zu Jesus. Die hat nämlich Folgen für unsere Wahrnehmung, für unser Engagement und für unsere Beziehungen. Das ist gelebtes Evangelium. Und das macht die gute Nachricht greifbar und spürbar für unsere Freunde und für unsere Stadt. Und Jesus legt noch einen drauf und sogar für unsere Feinde. Und dann werden wir, dann wird unsere Kirche, dann wird unser Leben, dann wird Potsdam ein Modell für das, was in der Ewigkeit auf die wartet, die Gott vertrauen. Eine goldene Stadt mit einem riesigen Tisch, an dem alle die sitzen und einen Platz finden, die Jesus nicht nur als Morallehrer, nicht nur als Vorbild akzeptiert haben, sondern ihm als Retter und als Erlöser vertraut haben. Und dort werden wir seine Großzügigkeit und seine Gastfreundschaft in Vollkommenheit genießen können. Gott wird und Gott will Potsdam nicht durch Predigten verändern, aber durch unsere Veränderung, durch unsere Gastfreundschaft, durch unsere Großzügigkeit, durch unser Engagement und durch unsere Beziehungen, die wir erkannt haben, weil wir uns gemeinsam Gottes Wort angeschaut haben. Und dann macht auch Vers 19 als Gebet am Ende Sinn. Ich bin gespannt auf die Wunderlist, die wir schreiben können und auf die Dinge, die wir hier in Potsdam mit Gott erleben.